Idole. Kap ohne Wiederkehr. Im 15. Jahrhundert, rund 60 Jahre noch vor Kolumbus und noch länger vor den Weltumsegelungen von Magellan und Drake, da glaubten noch fast alle Menschen daran, dass die Erde ja eine Scheibe wäre. Und die für den Handel so wichtige Verbindung nach Indien und nach China gab es eben dadurch nur die 6000 Kilometer lange und extrem gefährliche Seidenstraße. Und auf See, da galt das südöstlich der Kanarischen Insel gelegene und zur Westsahara gehörende Kap Boyador mit seinen gewaltigen Felsvorsprüngen als das Fin del Mundo, das Ende der Welt. Unter den Seeleuten galt das Kap als verwunschen, als unheimlich. Sie glaubten, von dort, vom Rand, vom Ende der Erde zu stürzen, die Sonne würde in kochender See alles Leben zum Erlöschen bringen, und sie nannten es mit all seinen Nebelfeldern, mit all seinen Klippen, Untiefen und Stürmen dann auch Kap der Angst, Kap des Verderbens oder eben auch Kap ohne Wiederkehr. Von den 15 Expeditionen der letzten 14 Jahre, da kehrte nur ein einziges Schiff mit großen Beschädigungen an Segel und an Rumpf wieder nach über einem halben Jahr erst nach Portugal zurück. Die anderen aber blieben für immer verschwunden. Und so war die abergläubische Furcht der Menschen noch größer geworden. Aber nun zu den bei uns sicher unbekannten Helden, dem die Seefahrt des Mittelalters so viel zu verdanken hat. Der 1395 geborene Gil Eanesch, der segelte für den Sohn des Königs Herzog Heinrich, der dann als Heinrich der Seefahrer in die Geschichte eingegangen ist. Und nach den Berichten der letzten Expedition, da glaubte Eanesch nicht an diesen unheilvollen Mythos, er war durchaus überzeugt, dass es möglich sein müsste, das Kap unbeschadet zu passieren, und hatte sich dafür auch einen Plan zurechtgelegt. Dann im Jahr 1435, da konnte er seinen Seeherrn schließlich überzeugen, der ihm dann auch ein Schiff zur Verfügung stellte. Aber damit begannen erst seine Schwierigkeiten, da für sein in der Öffentlichkeit als glatter Selbstmord bezeichnetes Vorhaben keine Matrosen zu bekommen waren. So musste Eanesch den Seeleuten mit auch weiterer Hilfe seines Herzogs die dreifache Heuer sowie die doppelte Ration an Rum bezahlen und ihnen dazu noch im Erfolgsfall 100 Dukaten zusagen, um nach all den Unglücken der letzten Jahre überhaupt eine Mannschaft zusammenzubekommen. Und als dann das Schiff im Hafen von Sagres an der Südspitze Portugals ablegte, da konnte man an den Gesichtern all der Menschen am Ufer ablesen, dass diese nicht daran glaubten, die Mannschaft, das Schiff und Gil Eanesch jemals wiederzusehen. Dann, nach etwa einer Woche ruhiger Fahrt, waren sie schließlich in der Nähe des Kaps angekommen. Und dort erwartete sie dann ein, wie wir eben heute wissen, von dort extremen Flugsand der Sahara rührende, bis zum Horizont hinauf reichende, himmelhohe, rabenschwarze Himmel, aus dem immer wieder Blitze zuckten. Alle konnten hören, wie sich in einem heftigen Sturm die Brandung donnernd an den Klippen brach. Der urplötzlich einsetzende, berüchtigte Nebel war so dick, dass dann der Bugbereich des Schiffs vom Steuerrad aus fast nicht mehr zu erkennen war. Das also war Kap Boyador. Ängstliche Rufe waren zu hören, viele der Matrosen begannen zu zittern, sie bekreuzigten sich, begannen auch laut zu beten. Und durch seine Gespräche mit den Überlebenden der letzten Expedition, da war Eanesch über die dort am Kap vorhandenen Wetteranomalien informiert, und er hatte sich mit auch einem neuen quadratischen Rahsegel daraufhin einen Plan zurechtgelegt. Kurz bevor das Schiff vom immer stärker werdenden Nebel und diesem Höllenschlund dahinter verschlungen werden konnte, da fuhr Eanesch, was dann seine Matrosen in ihrer Angst vor dem dortigen Abgrund am Ende der Welt ja noch mehr entsetzte, weit weg von der Küste, rund 50 Seemeilen weit aufs offene Meer hinaus. Dann kreuzte er mit seinem neuen Segel gegen den Wind und kehrte schließlich in einer Dreiecksfahrt nach nochmals rund 50 Seemeilen wieder zur Küste zurück. Nun kam auch für Gileanisch der entscheidende, der spannendste Moment. Nach bangen Minuten konnte er dann feststellen, dass der Nebel, der schwarze Himmel und der Sturm dort verschwunden waren. Die See ohne jede Absturzstelle völlig ruhig entlang der Küste bis zum Horizont im Süden weiterlief. Und erst jetzt atmete er auf und rief seinen Matrosen zu: Jesus und Maria sei Dank, Freunde, wir haben das Kap ohne Wiederkehr überwunden. Daraufhin hallten laute Hurrarufe seiner Mannschaft über das Wasser. Sie hatten es tatsächlich und dazu noch als Erste überhaupt geschafft. Und zum Beweis brachten sie die nur am dortigen Wüstenstrand vorkommenden Rosen der heiligen Maria mit, die dann als sogenannte echte Rosen von Jericho bekannt geworden sind. In Sagres verbreitete sich die Nachricht über die Rückkehr der längst totgeglaubten wie ein Lauffeuer, und ihre Fahrt danach über die Tejo-Mündung hinauf bis nach Lissabon wurde schließlich zu einem viel umjubelten Triumphzug für Gileanisch und seine Männer. Stolz und glücklich nahmen seine Matrosen ihre 100 Dukaten entgegen. Gileanisch selbst wurde von Heinrich dem Seefahrer zum Flottenkommandanten ernannt und hat zur Belohnung dann auch noch ein Landgut im Süden von Portugal in der Nähe seiner Heimatstadt erhalten. Und in den folgenden Jahren, da passierte Gileanisch dann noch mehrfach das Cap Boyador, aber danach gibt es in Museen und Archiven keine greifbaren Informationen mehr über den weiteren Lebensweg unseres Kapitäns. Ab hier verliert sich dann seine Spur in den Weiten und Annalen der Geschichte. Und rund 150 Jahre später, da schrieb der bis heute berühmte Pirat seiner Königin und auch Weltumsegler Sir Francis Drake über Gileanisch: Nur wer die Angst der damaligen Menschen versteht, ihre Angst vor dem Unheimlichen, dem Unbekannten, vor dem als sicher geglaubten schrecklichen Ende der Welt, vor diesem Kap ohne Wiederkehr, nur der kann dann ermessen, welchen unglaublichen Mut Gileanisch schließlich aufbringen musste, um genau dorthin zu segeln. Durch die ebenso tapfere wie auch meisterliche Fahrt von Gileanisch war die Welt für alle Kapitäne nun viel größer geworden und der Weg zur Südspitze Afrikas und von dort in Richtung der Gewürzinseln und dann auch weiter nach Indien und China war nun endlich frei. Und wenn die Portugiesen heute mit ihrer Muttersprache in Rio de Janeiro Urlaub machen oder zu einer Ayurveda-Kur nach Goa in Indien fahren können, so haben sie dies letztlich Gileanisch zu verdanken, der mit seiner unglaublichen Leistung den Grundstein für spätere Entdecker wie Da Gama oder Magellan und auch für den Aufstieg Portugals zu einer der großen Kolonialmächte der Erde gelegt hat. Und dann in seiner Geburtsstadt Lagos wurde ihm ein noch heute zu sehendes Denkmal errichtet, auf dem geschrieben steht: Für Gileanisch, der das alte Meer für den neuen Menschen, für uns alle geöffnet hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.